Ja, ich hoffe, dass wir noch aufnahmefähig sind und hoffe auch, dass wir etwas mitnehmen aus diesem Gottesdienst, was sich auf Gottes Wort gründet, auf Gottes Wort allein und nicht auf Menschenmeinung, denn darum geht es nicht. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr klar geworden heute. Wie das so ist mit der Technik. Ich bitte noch einmal um Geduld. So, jetzt haben wir es. Wer von uns will schon 12 Jahre ins Gefängnis? Ich glaube, keiner so freiwillig. John Bunyan, der Autor der berühmten christlichen Pilgerreise dieses christlichen Klassikers, verbrachte 12 Jahre seines Lebens im Gefängnis. Und eines seiner 4 Kinder war blind, sodass diese ganze Gefangenschaft eine echte Prüfung und Zeit der Bewährung für ihn und seine Familie war. Doch er bewährte sich in dieser Zeit trotz der Trübsale und Bedrängnisse. Hat er gar nicht Trübsal geblasen, sondern er hat Bücher geschrieben, von denen wir ja einige auch kennen. Wir können sagen, er hat sich bewährt als Kind Gottes, als Christ. Er hielt an Gottes Zusagen fest und Gott hielt ihn in allen Prüfungen fest. Wen Christus hält, der hält auch durch. Der wird getragen, auch wenn er getreten und gesteinigt wird, so wie das beim Apostel Paulus ja mehrmals auch geschah. Der Mensch erlebt Leid, jeder Mensch erlebt Leid, das ist eine Binsenweisheit. Aber jeder Christ erlebt Leid. Prüfungen, die einen besonderen Zweck erfüllen. Wir Christen sollen in Prüfungen Früchte bringen, denn an unseren Früchten sollen wir erkannt werden als Christen, nicht wahr? Jesus Christus ist unser Vorbild, unser Anfänger und Vollender des Glaubens. So sagt es Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Und er hat uns nun Fußspuren hinterlassen, in denen wir als seine Kinder gehen sollen. Wir denken an ein weißes Schneefeld, ja, wo so tief Schnee ist. Es ist leichter, den Weg dahin durchzugehen, wenn der schon gebahnt ist durch jemanden, der ja, vor uns da durchging. Und so ist es. Wir treten nie Niemandsland, ihr Lieben. Wir gehen in gebahnten Wegen, in ausgetretenen Pfaden sozusagen. Es sind viele vor uns die gleichen Wege gegangen, die gleichen ähnlichen Schwierigkeiten. Und was uns heute jetzt wichtig sein soll, der Blick auf Jesus. Denn aus dem Jesuskind wurde ein erwachsener Mann, der mit rund 30 Jahren seinen öffentlichen Dienst begann. Die alttestamentlichen Prophezeiungen, die auf ihn hinwiesen, haben sich alle erfüllt. Und in Markus Kapitel 1, da erfahren wir, dass Johannes bereits Jesus ankündigte als den, der kommen sollte, als den Messias. Und Johannes wusste, dass der kommende Messias so außerordentlich und großartig ist, dass er sich selbst, wie er sagte, nicht für würdig erachtete, ihm gebückt die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Johannes hatte eine sehr hohe Vorstellung von Jesus. Und damit war klar, wenn Jesus kommt, hat man einen ganz Großen zu erwarten, einer, der größer ist als Johannes. Wer ist er? Wie wird er sein? Was wird ihn überhaupt bewegen und wen und was wird er in Bewegung bringen? Lesen wir unseren Text für heute und ich möchte um des Zusammenhangs willen doch auch die ersten Verse des Markus-Evangeliums lesen. Unser Predigttext selbst bezieht sich auf die Verse 9 bis einschließlich 13, Kapitel 1, Markus Kapitel 1, aber ich lese den ganzen Kontext hier, also Markus Kapitel 1, ab Vers 1 bis einschließlich dann Vers 13. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in den Propheten Jesaja geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereite den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes trat auf und taufte in der Wüste und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel um seine Lende bekleidet und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm gebückt die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Und eine Stimme kam aus den Himmeln. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Über diese Verse hier, 9 bis 13, stelle ich einfach die Aussage, Jesus bewährt sich als Gottes Sohn. Jesus bewährt sich als Gottes Sohn. Und wir sehen ganz einfach hier natürlich zwei Hauptpunkte, Vers 9 bis 11. Jesus lebt gottgefällig und darunter getauft von Johannes, begleitet vom Geist, geliebt vom Vater. Und dann der zweite Punkt, Jesus besteht die Prüfung. Getrieben vom Geist, versucht von Satan, bedient von Engeln. Also, Jesus bewährt sich als Gottes Sohn. Erstens, Jesus lebt gottgefällig. Zweitens, Jesus besteht die Prüfung. Nun gehen wir Vers für Vers durch den Text. Jesus musste Mensch und Gottes Opferlamm werden. So war es ja vor Grundlegung der Welt bestimmt. Und das teilt uns der Apostel Petrus in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 20 mit. Er war zwar schon vor Grundlegung der Welt zuvor ersehen, ist aber erst am Ende der Zeiten geoffenbart worden, euch zugute. Jesus kommt und kam uns zugute. Jesus bewährt sich also schon hier als Sohn Gottes. Er tut, was er gemäß seiner Bestimmung und Berufung tun muss. Jesus lebt gottgefällig. Getauft von Johannes, Vers 9, und es geschah in jenen Tagen, Jesus kam von Nazareth in Galiläa und wurde von Johannes im Jordan getauft. In jenen Tagen, also in der Zeit, als diese Bußbewegung in vollem Gange war, da tritt nun Jesus auf. Beachten wir, Jesus war kein völlig unbekannter Mensch. Viele seiner Mitmenschen aus Nazareth kannten ihn. Aber nun tritt er öffentlich auf. Jetzt bricht mit ihm und durch ihn eine neue Zeit an. Davon schreibt der Evangelist Markus. Zur Überraschung von Johannes kommt Jesus und will tatsächlich von ihm getauft werden. Das hätte er nicht erwartet. Markus ist hier kurz und knapp in seinem Bericht. Mehr über den Hergang erfahren wir bei Matthäus und Lukas, dass Johannes nämlich erst einmal unwillig war und was Jesus dann zu ihm sagte. In Matthäus 3, Verse 14 bis 15 lesen wir, Johannes aber wehrte ihm und sprach, ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Es entspricht also dem Plan Gottes, dass diese Taufe an Jesus vollzogen wird. Aber es war doch eine Taufe zur Buße. Wie kommt es, dass Jesus sich mit Buße und Umkehr identifiziert? War er nicht unbescholten und sündlos? Gewiss, denn er war Gottes Sohn und damit vollkommen sündlos, wie wir meinen und glauben. Wir sehen, dass aber alles ganz nach Gottes Plan lief. Dieser Schritt war Teil der Gerechtigkeit, die erfüllt werden sollte. Jesus folgte einem vorgegebenen Plan. Er tat, was sich gebührte und geboten war. Das ist auch vorbildlich für mich und für dich. Auch uns gilt als bekehrte Menschen, dass wir uns gemäß Matthäus 28, 18 bis 20 taufen lassen sollen, wenn wir zum Glauben gekommen sind. Das ist ja übrigens der erste Schritt der Jüngerschaft. Jesus nun gesellt sich mit seiner Taufe zu den reuigen Sündern, die umkehrten und ihre Sünden bekannten. Jesus sagte später, dass er nichts von sich selbst tun kann, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der, also der Vater tut, das tut ebenso auch der Sohn. Johannes, Evangelium Kapitel 5, Vers 19. Jesus war also kein autonomer Messias, der völlig eigenständig agierte und handelte, der seinen Ideen und Eingebungen folgte. Nein, er sagte, ich kann nichts von mir selbst tun. Ich kann nichts von mir selbst tun. Johannes Kapitel 5, Vers 30. Er lebte in völliger Liebe, Harmonie und Abhängigkeit von seinem himmlischen Vater. Das kann man im 5. Kapitel des Johannesevangeliums nachlesen und vertiefen. Was Jesus dort über seine Beziehung zum Vater sagt, ist atemberaubend. Jesus lebte immer in Abhängigkeit von Gott. Er war darum nie verlassen von ihm, bis auf die drei finsteren Stunden, als er unsere Sünde am Kreuz trug. Begleitet vom Geist, Vers 10. Und sobald er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabfahren. Hier in Vers 10 steht das erste sobald oder sogleich, dem noch weitere 40 im Johannesevangelium folgen. Das macht den Stil des Markus so ein bisschen flott. Er ist sozusagen der Jogger der Evangelisten. Er ist immer ein bisschen flotter unterwegs, kurz und knackig und bunt, bewegt. Nun, es mögen Tausende von Johannes getauft worden sein, aber hier geschieht das Einzigartige. Gleich nach Jesu Taufe teilt sich der Himmel. Wie das aussah, wir wissen es nicht. Konnte man einen Blick in den dritten Himmel werfen? Vielleicht. Eine völlige, unbekannte himmlische Dimension tut sich jedenfalls auf. Und der Geist wird wie eine Taube sichtbar. Er kommt auf Jesus herab. Und gewiss sollen wir hier verstehen, dass Jesus die Ausrüstung und Salbung durch den Geist Gottes erhält. Auch Jesus lebte nicht ohne die Kraft des Geistes, der auch uns verheißen ist. Und wir werden erinnert an das Wort aus Jesaja 61, das ja Jesus dann auch an einer anderen Gelegenheit zitierte, als er aus der Schrift vorlas. Jesaja 61, Vers 1, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Jesus erfährt die Salbung durch den Heiligen Geist. Die Taube, was für ein Geschöpf, ein faszinierendes Tier. Nun, Gottes Geist ist keine Taube, aber er erscheint in Gestalt oder in der Form einer Taube. Und das hat eine besondere Bedeutung. Welche Bedeutung könnte es haben? Erinnern wir uns, der Geist Gottes war bei der Schöpfung zugegen. Er ist eine Person und diese Erscheinung als Taube ist nicht zufällig gewählt. Hier im Text ist die Felsentaube gemeint, aus der auch Haus- und Brieftauben gezüchtet wurden. Tauben können auf einzigartige Weise ihre Jungen quasi stillen, ja, obwohl sie keine Säugetiere sind. Denn während der Brutzeit beginnt die Schleimhaut in den Kropfsack ihrer Speiseröhre ausgekleidet zu wuchern und sich abzulösen. Und in dieser Substanz oder aus dieser Substanz bildet sich dann eine fett- und eiweißhaltige Mischung, ein Sekret. Und das Sekret ist eine sehr nahrhafte Masse, etwa wie Frischkäse. Man nennt sie Tauben- oder Kropfmilch. Sie wird dann in kleinen Portionen hochgewürgt und in den hungrigen Schlund des Nachwuchses gestopft. Das ist ein richtiges Kraftfutter. das übrigens auch der Täuberich absendet, absondert und verfüttert. Also hier ist dann auch die Arbeitsteilung schon, ne? Schön, beide machen das. Im Russischen heißt Täubchen, wenn ich es richtig ausspreche, Golbuschka, richtig? Ja? Also Kosewort. Ja, ja, ich sag ja, wenn ich es richtig. Das dürft ihr da nachholen. Aber immerhin ist es angekommen. Sehr gut. Und auch im Hohen Lied wird die Geliebte als meine Taube bezeichnet. Blütenweiße Tauben werden gerne als Hochzeitstauben im Schwarm aufgelassen. Sie drehen eine Orientierungsrunde und treten dann den Heimweg an. Tauben haben nämlich einen Standort, eine Heimat. Die Taube steht für Reinheit, für Liebe, lebenslange Treue, Glück, Fruchtbarkeit und einen klaren Kurs, auf dem man gemeinsam ans Ziel kommt. Das kann man übrigens alles noch detailliert nachlesen in der Ethos-Ausgabe 2019. Da haben wir einen wunderschönen Artikel über die Tauben. Tauben haben auch erstaunliche Fähigkeiten, mit Bildern umzugehen. Sie können so trainiert werden, dass sie einen Van Gogh von einem Chagall unterscheiden. Sie können lernen, verschiedene Kategorien von Bildern zu erkennen und auch einzuordnen. So können sie sogar lernen, Brusttumore in Aufnahmen von Gewebspräparaten zu erkennen und zuverlässig von gesundem Gewebe zu unterscheiden. Das hat man sich in der Medizin bereits zunutze gemacht. Sie können also sehr gut differenzieren. Und darum geht es jetzt gerade hier. Genau das ist der Wahrheit im Gegensatz zur Lüge eigen, zu differenzieren, nichts zu vermischen und zu mauscheln. Ein Lügner vermischt Sachverhalte und Kategorien. Tauben sind ohne falsch und einfältig. Und das bedeutet, dass sie nicht arglistig sind, sondern arglos, aufrichtig, unverdorben, unvermischt, rein. Dieser kleine Ausflug in die Biologie zeigt uns, dass Theologie und Naturbeobachtung zusammengehören und dass es eben nicht zufällig ist, dass der Heilige Geist in Form einer Taube erscheint. Es hat eine tiefe Bedeutung. Der Geist der Wahrheit erscheint hier in dieser prachtvollen Gestalt einer Taube, eine Botschaft für sich. Gott, der Geist, zeigt sich so, weil er sich zu zeigen hat und sich eben so offenbart. Er überführt wie eine reine Taube von unserer Sünde. Wodurch? Durch das vom Geist Gottes inspirierte Wort Gottes. Denn Jesus kündigte das ja auch an. Der Heilige Geist wird überführen von Sünde, von Gerechtigkeit und Gericht. Er wird und kann in unserem Herzen aufdecken, was richtig und falsch ist, was Sünde und Gerechtigkeit ist. Der hier in Form der Taube sichtbar gemachte Geist Gottes ist heilig und rein. Er ist die dritte Person Gottes, in dem drei einen Gott, der aus Vater, Sohn und Heiliger Geist besteht. Jesus ist nicht allein. Jesus weiß und wusste, als er sagte, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, dass dieser Geist, der ihn begleitete, auch seine Jünger begleiten würde und dass er auch uns begleitet, nicht wahr? Er ist bei uns, alle Tage, durch den Geist Gottes. Und ein weiteres, geliebt vom Vater, Vers 11. Und eine Stimme kam aus den Himmeln, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Die Stimme aus dem Himmel müssen wir identifizieren. Wer spricht denn hier? Das erkennen wir am Wortlaut des Verses. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Es ist nicht eine Mutter Gottes, sondern Gott, der himmlische Vater. Wovon ist dieser Vater oder wovon ist diese Vater-Sohn-Beziehung erfüllt? Nun von einer vollkommenen Liebe. Mein geliebter Sohn. Wir Väter und Mütter wissen ein wenig, was das bedeutet, sein Kind zu lieben. Perfekt sind wir da alle nicht, bei mir angefangen. Wie einem das Herz aufgeht, wenn man das neugeborene Wunder zum ersten Mal im Kreissaal erblickt. Wie man staunt, wenn es zu prappeln und später zu reden beginnt. Wie man sich liebevoll kümmert, wenn es krank ist und fiebert. Wie man sich freut, wenn es die ersten Schritte macht. Und wie war die Freude übergroß, als unsere Kinder sich zu Jesus bekehrten. Haben wir von unseren Eltern je gehört, du bist mein geliebtes Kind. Hast du je zu deinem Kind gesagt, ich hab dich lieb? Oft und regelmäßig? Liebe muss nicht nur gelebt und gezeigt werden. Sie muss, wie wir hier von Gott lernen, auch als ein Bekenntnis zum Kind ausgesprochen werden. Und wir wissen schon, dass Jesus nicht Kind ist, wie wir Kinder haben oder Kinder sind. Aber dennoch, Gott, Vater, bekennt sich klar zu seinem Sohn und zu seiner Liebe zum Sohn. Jesus wurde nämlich in eine Welt voller Hass geboren. Gerade darum musste er hören, dass er vom Vater geliebt ist und ihm wohlgefällig ist. Denn er war ja nicht nur Gott, sondern auch Mensch. Was macht Kinder heute stark? Dass sie geliebt werden. Und wir es ihnen auch sagen und zeigen. Für Jesus war das Wort des Vaters nicht nur ein Spruch. Es war starker Zuspruch. Nehmen wir es mit. Die Liebe Gottes ist der Urgrund und die Quelle für das göttliche Wohlgefallen in unserem Leben. Menschengefällig sein wollen geht immer auf Kosten des göttlichen Wohlgefallens. Auch Paulus hat gelernt, dass er als Knecht Christi Gott zu gefallen hat und nicht Menschen. Galater 1, Vers 10. Denn rede ich jetzt Menschen zu lieben oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Das Wohlgefallen Gottes im Hinblick des Sohnes, es ist total und es ist umfassend. Es bezieht sich nicht nur auf die letzten Stunden oder Tage seines Lebens. Nein, es umfasst Jesu ganze Person, seine Präexistenz. Er lebte ja schon, bevor er geboren wurde. Vor der Geburt also. Seine Kindheit, seinen Alltag als Zimmermann, sein Leben als Sohn, seine Eltern und als Bruder, seine Geschwister. Gott hat Wohlgefallen an diesem, seinem Sohn. Vollkommen, brutto, total. Gibt es einen Makel bei Jesus? Nein. Gibt es etwas, das Gott dem Vater an Jesu Leben, an ihm selbst missfallen würde? Nein. Jesus ist der vollkommene Sohn Gottes. Und darum hat sein Vater vollkommene Freude an ihm. Wichtig ist hier zu beachten, dass Jesus Gottes Wohlgefallen erfährt, weil er so ist, wie er ist. Nicht trotzdem er so ist, sondern weil er so ist, wie er ist. Jesus ist makellos, sündlos, heilig, herrlich, auch gütig, rein, gehorsam und dienstbereit. Das Liebesband, das den Vater und Sohn hier verbindet, ist ewig, einzigartig und erhaben. Es ist unzertrennlich. Wir Menschen hingegen sind in Sünde geborene Menschen und darüber müssen wir uns immer wieder im Klaren sein. Und darum, was unsere alte Natur betrifft, nicht makellos, nicht sündlos, nicht heilig, nicht gütig, nicht rein, nicht gehorsam und nicht dienstbereit. Das bedeutet, obwohl Gott alle Menschen liebt, und das sagt die Bibel, ruht Gottes Wohlgefallen in dieser besonderen Weise nur auf seinem Sohn Jesus Christus. Von Natur aus fragt der Mensch nicht nach Gott, er ehrt ihn nicht. Und so steht Gottes Zorn und nicht sein Wohlgefallen über jedem Menschen. Was für ein Kontrast. Jesus ist so völlig anders, weil er vollkommen ist, als alle übrigen Menschen. Denn von anderen Menschen, von allen anderen Menschen sagt die Bibel, da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Römer 3, Vers 11. Also ich nicht, du auch nicht. Es ist kein Kompliment, aber es ist die Wahrheit. Der natürliche Zustand des Menschen ist verdorben, rabenschwarz und finster. Jesus hingegen ist vollkommen rein und pures Licht. Wir müssen diesen Unterschied vor Augen haben, sonst verpassen wir das Evangelium. Sonst werden wir es nicht erfassen und verstehen. Denn dass Gott dennoch auf Menschen wohlgefällig blicken kann und es auch tut, das hat mit Jesu stellvertretendem Tod und der unverdienten Gnade Gottes zu tun. Also wir sehen im Text, Jesus lebt gottgefällig. Der Heilige Geist begleitet dieses Geschehen sichtbar und der himmlische Vater redet hörbar. Leben wir gottgefällig? Bin ich imstande der Gnade und glaube ich an Gott? Glaubst du an Gott? Wer an den Sohn Gottes glaubt, steht nicht mehr unter dem Zorn Gottes. Nun gehören Prüfungen zum Leben, wie wir das schon heute mehrmals gehört haben. Schon im Garten Eden hatten die ersten Menschen eine Prüfung zu absolvieren, die sich nicht als erfolgreich erwies. Sie haben sie nicht bestanden. Erprobungen oder Versuchungen sind auch Teil unseres Lebens als Christen. Die Berufung geht der Bewährung voraus. Und die von Gott Berufenen werden sich bewähren. Ganz in diesem Sinn sagt Jakobus in Kapitel 1, Verse 2 bis 4, achtet es vor lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, und das ist das Wichtige, wir müssen etwas erkennen, verstehen, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Erprobungen sind wie das Trainingslager eines Sportlers. Er trainiert, er wird stärker, er wird kräftiger. Also die Tests, die Erprobungen dienen zu unserer Bewährung des Glaubens, damit wir im Ausharren und in Standhaftigkeit kräftiger werden. Dass Ausharren und Standhaftigkeit entstehen. Und dies dient zu unserer Reife und Vollendung. Also Jesus, er lernte ja an dem, was er litt, Gehorsam. Und auch er wurde dadurch vollkommen vollendet. Es heißt in Hebräer 5, Vers 8 und 9, und er lernte, obwohl er Sohn war, in Klammer vollkommen, Klammer zu, an dem, was er litt, den Gehorsam. Und vollendet ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Nun sind wir für den nächsten Schritt bereit. Wie wird Jesus sich bewähren? Hat Jesus gesündigt oder versagt? Ist diese Frage überhaupt wichtig? Ist es egal, ob Jesus gesündigt hat oder nicht egal? Im Jahr 1994 wurde in den USA von einer Forschungsgruppe eine Umfrage unter Christen durchgeführt, die von sich sagten, dass sie wiedergeboren sind, also neue Menschen sind, in Christus neu geworden sind. Dabei wurde die Frage gestellt, ob Jesus Christus gesündigt hat. 25% der Befragten waren überzeugt, dass Jesus gesündigt hat. Das liegt rund 25 Jahre zurück. Das ist ja schon lange her, 25 Jahre ist lang. Ne? Und es ist zu befürchten, dass heute noch mehr Leute, die sich wiedergeborene Christen nennen, und ich unterstreiche das rot, nennen, ja, hier, so denken. Hat Jesus gesündigt oder nicht? Wenn er sündigte, hätte es verheerende Auswirkungen. Denn ein sündiger Heiland kann uns doch nicht von unseren Sünden retten. Sollen wir weitermachen? Jetzt kommt der zweite Punkt. Wir wollen ja wissen, wie das endet, wie das ausgeht und was wir dazu auch denken sollen. Jesus besteht die Prüfung, Verse 12 bis 13. Nun, wir kennen ja die Schleusen an den Flughäfen. Da wird man dann aufgefordert, seine Sachen wie Schuhe, Gürtel und so weiter abzulegen. Jeder, der geflogen ist, kennt das ganze Spielchen. Und vergessen wir einen Gegenstand oder Schmuck, dann piepst der Detektor. Das ist auch eine Art Prüfung. Ich hatte einmal mein Taschenmesser vergessen, das habe ich aber natürlich vorher schon gemerkt, aber ich durfte das nicht mit durch die Schleuse nehmen. Das ist natürlich verboten. Ich habe es einfach im Kölner Flughafen vergessen, es wurde mir danach geschickt. Aber da wirst du gefilzt. Darfst du nichts mitnehmen, was nicht dahin gehört, nicht wahr? Das ist auch eine Art Prüfung, ja. Aber hier im Text geht es um eine Prüfung, die etwas anderes zutage fördern soll. Sünde, Rebellion, Auflehnung. Undank. Was muss mir und dir begegnen, dass da etwas von diesen Dingen, Eigenschaften aus dem Herzen aufsteigt, was nach Sünde aussieht oder nach Undank klingt? Der lahme Autofahrer vor dir, eine Krankheit? Teststrecken oder Detektoren gibt es genug. Wir sind nicht sündlos, aber wie liegt die Sache bei Jesus? Wird es Satan schaffen, durch seine bösen Angriffe bei Jesus den Sündenalarm auszulösen? Wird Jesus zu Fall gebracht? Es kann nur herauskommen, was drin ist. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch und so weiter. Das sagte Jesus von uns Menschen. von unseren Menschenherzen. Aber wie ist das Herz des Heilands beschaffen? Der Test muss es erweisen. Vers 12. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Getrieben vom Geist. Sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Der Geist treibt ihn. Hier findet sich wieder das Sogleich, mit dem Markus sein Evangelium das zügige Berichtstempo verleiht. Es geht Schlag auf Schlag, kaum getauft, nun versucht. Welcher Geist treibt ihn hier? Gemeint ist hier der Geist Gottes, von dem wir gerade hörten. Der reine, heilige, wahrhaftige und wehrhafte Geist Gottes treibt Jesus in die karge, bedrohliche Wüste zur Erprobung. Wenn Gott uns in Versuchungen führt, dann ist es eben nötig. Aber wir selbst sollten uns und andere nie in Versuchung und Prüfungen führen. Es ist auch hier ohne jeden Zweifel klar, dass Jesus diesen Weg zu nehmen hat. Er wird angetrieben vom Geist Gottes. Das Wort hier im Grundtext beschreibt das kraftvollste Verb unter allen anderen, die die Initiative des Geistes Gottes beschreiben. Satan begegnet Jesus hier nicht in einem schwachen Moment. Jesus wird von der vollen Kraftwirkung des Geistes Gottes getrieben und begleitet. Es ist, als ob Gott sagen wollte, Satan, hier ist er. Versuche das Schlimmste und du wirst sehen, er ist ohne Fehl und Tadel. Es erinnert uns ein bisschen an Hiob, nicht wahr? Kapitel 1 und 2. Versucht von Satan, Vers 13. Und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht und er war unter den wilden Tieren. Diese 40-tägige Phase der Versuchung hat sich wohl in einem noch kargeren und unwirtlicheren Gebiet der Wüste abgespielt als dort, wo Johannes taufte. Möglicherweise war es die südlicher gelegene Wüste Juda. Wilde Tiere lebten dort, möglicherweise auch Löwen. Und das erinnert uns auch an das Wort des Petrus. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Also Jesus erlebte Gefahren durch Tiere, Hunger und Durst. Und ich stand einmal mit meinem dreijährigen Sohn, dem Erstgeborenen, im Zoo in Stuttgart. Es war ein Freitag, keine Raubtierfütterung. Wir hofften, das zu sehen, wie es übers Fleisch herfiel, aber es war Fastentag. Und er war so träge und ruhig und ich war mit ihm dort, mit meinem Sohn dort, ja, in dem Raubtierhaus. Und er war hinter Gittern, dieser Löwe, und irgendwie war das langweilig. Er lief hin und her, schaut uns nicht mal an. Dann dachte ich, also ein bisschen mehr Action wäre doch cool. Und ich machte einfach, und dann bekam ich Angst, den ersten Moment, weil ich dachte, jetzt fallen die Kacheln von der Wand. Ich stand an einem brüllenden Löwe gegenüber und mein Sohn bekam auch Respekt und ich habe ihn schnell auf den Arm genommen. Es ist schön, dass es Gitterstäbe gibt. Hier wäre ein gefundenes Fressen gewesen. Ein Löwe macht einem Angst. Und Jesus war in dieser Wüste. Und wir wissen nicht genau, was da alles geschah. Aber es war kein Spaziergang für Jesus. Ganz bestimmt nicht. Jesus fastete 40 Tage und Nächte, wie wir von Matthäus dann erfahren. Zudem erhält Jesus das verlockende Angebot, auf dem schnellen Weg zur Macht über diese Welt zu kommen. Jesus müsste nur vor Satan niederfallen und ihn anbeten. Das Ziel Satans ist klar, Jesus auf seine Seite ziehen, was auch immer das heißt. Matthäus berichtet, Jesus widerstand den Versuchungen und er konterte dreimal konkret mit Gottes Wort. Es steht geschrieben. Haben auch wir das Wort Gottes? Ach ja, das haben wir ja. Also, Jesus zeigte seine Nähe zu Gott durch das zitierte Wort. So sollen wir auch vor Satan fliehen und ihm widerstehen. Es ist so entsetzlich, auch mit unserer eigenen Sünde. Ehre und Ichsucht sind Triebfedern der Sünde auch in uns. Herabsetzung vertragen wir nicht. Demütigungen, habe ich nicht verdient, denkt man. Satan hat seinen tiefen Fall nicht verwunden. Er braucht jemanden, der ihn anbetet. Ehrsucht ist auch in frommen Kreisen leider nicht ausgestorben. Wie viel verletzter Stolz lässt Christen stolpern und zu Fall kommen? Geltungssucht, Parteisucht, was ist das alles? Ja, das sind die bösen Dinge aus dem Herzen. Da müssen wir auf der Hut sein. Ich bei mir, du bei dir. Bei Jesus lernen wir Demut und das tut uns nur gut. Deshalb sind Demütigungen in unserem Leben immer auch ein Schutz vor unserem eigenen Ego und Stolz. So hart das klingt, so nötig ist es. Der Sohn wird vom Geist Gottes angetrieben. Er tut, was ihm geboten und von himmlischer Vater gezeigt wurde. Markus bleibt auch hier kurz und markant. Satan, die böse Bestie, gibt ihr Bestes, um Jesus zu Fall zu bringen. Der Kampf in der Versuchung Jesu war schwer, hart und real. Das war kein Urlaub, sondern eine Tortur voller schwerer Prüfungen. Jesus bewährt sich als Sohn Gottes. Er sündigte nicht, weil er gar nicht sündigen konnte. Ach wirklich? Ja. Ein Vergleich kann uns hier helfen. Stellen wir uns zwei Böller vor. Ihr wisst, was ein Böller ist, ja? Silvesterkracher. Sie sehen beide rot aus. Rechts und links habe ich jetzt, also mit viel Fantasie, einen Böller in der Hand. Rot mit Zündschnur. Gleich von außen. Erst zünden wir den rechten an. Die Lunte brennt und erwartungsgemäß, es tut einen Schlag. Es knallt, er explodiert. Nun der in der linken Hand. Wir zünden die Zündschnur an, sie brennt auch. Wir warten und warten und es geschieht nichts. Kein Knall, kein Zischen. Er liegt einfach da oder er ist einfach da und rührt sich nicht. Warum geht er nicht wie der andere einfach hoch und explodiert? Weil er anders ist. Der linke hat kein Schwarzpulver drin, der rechte, der explodierte, der hatte sein Pulver. Ja? Ein besonderes Exemplar, der eine, der nicht hochgeht. Was soll uns das Bild sagen, der Vergleich? Jesus ist Mensch wie wir, aber Jesus ist der Sohn Gottes. Er hat keine Sünde in sich, er ist sündlos. Er hat zwei Naturen, eine göttliche und vollkommen menschliche. Alle übrigen Menschen sind Sünder und Sündigen. Jesus wurde auch versucht, wie wir, das sagt die Bibel. Die Zündschnur brannte, das war echtes Feuer. Ein echtes Feuer der Versuchung, der Erprobung. Aber es kam nicht zur Explosion. Uns kann der Kragen platzen, ist nur eine Frage der Zeit. Weil sich unsere sündige Wut irgendwann doch mal Luft machen will. Das Schwarzpulver der Sünde steckt in uns. Irgendwann explodiert jede. Und wir kennen so Kracher, die nicht losgegangen sind. Muss man sich immer hüten davor, ja. Wenn man die dann irgendwo in ein brennendes Fass reinschmeißt, also richtig in gutes Feuer, dann macht es auch da nochmal Peng. Und so war es bei Hiob, Kapitel 1 und 2, mit Bravour gemeistert. Aber dann kamen die weiteren Prüfungen. Also es ist nur eine Frage der Zeit, wann jeder Mensch, wenn er noch so heilig wirkt und äußerlich so einen heiligen Schein vielleicht schon hat, irgendwann in Sünde gerät. Es ist nur eine Frage der Zeit. Und es ist Gnade, wenn Gott uns nicht in solche Versuchungen führt. Aber das darf uns nicht stolz machen, sondern demütigen. Verstehen wir das wichtig? Wir sollen uns in Versuchungen und Prüfungen bewähren und es soll nicht zur Sündenexplosion kommen. Bedient von Engeln. Er steht einfach da und die Engel dienten ihm. Was für ein herrlicher Ausklang und Nachklang. Nach 40 harten, entbehrungsreichen Tagen. Jesus ist der Sieger. Der Sieger über Versuchungen. Ist er auch für dich der Sieger? Er hat nichts Böses getan. Er hat siegreich widerstanden, weil in ihm nichts Böses ist. Er ist nur gut. Und darum der gütige Gott und Heiland. Was die Engel für Jesus taten und wie viele Engel es waren, alles das wissen wir nicht. Waren es nur wenige oder ein unzählbares Heer, das seiner Freude über diesen Sieg Jesu Ausdruck verlieh? Und vielleicht waren sie auch schon während dieser Versuchung immer wieder an seiner Seite? Das müssen wir alles nicht beantworten, aber eines wissen wir ganz gewiss. Gott stellt uns und nicht nur seinem Sohn Hilfe, auch durch Engel zur Seite, wenn das nötig ist. Einige Bibeltexte berichten, wie Gott seinen Gerechten durch Engel Beistand, Rat und Schutz gewährte. Daniel war in der Löwengrube nicht allein mit den Löwen. Die Engel verschlossen den Rachen der Löwen. Bei dem Gebetskampf Jesu in Gethsemane erhielt er auch Hilfe durch einen Engel. In Lukas 22, Vers 43, da lesen wir: Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Christus brauchte Hilfe. Er brauchte Kraft von oben. Und er nahm sie in Anspruch. Er ließ sich helfen. Oft wollen wir uns ja gar nicht helfen lassen. Wir sind ja manchmal sehr eigen. Auch wenn wir schwach sind, dann können wir dennoch mit Gottes Hilfe stark sein. Was für ein Wort. Der Engel stärkte ihn. Ja? Was ist das, wenn uns die Kraft in der Prüfung ausgeht? Ja, das ist unsere Grenze, an die wir kommen, an die Gott uns immer wieder führt. Wenn wir nicht mehr können und uns zu schwach fühlen, um weiterzugehen oder zu kämpfen, dann können wir aber weiter beten und hoffen und glauben. Dann wird Gott alle Macht und Möglichkeiten und auch seine Engel gegebenenfalls aufbieten, dass wir nicht über unser Vermögen versucht werden, sondern er wird dann auch den Ausgang schenken, sodass wir es ertragen und erdulden können. So sagt es auch Paulus in 1. Korinther 10, Vers 13. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schafft oder schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Das Problem ist oft, dass wir für uns urteilen, jetzt ist es zu viel und dann machen wir dicht. Und dann machen wir so dicht, dass Gottes Kraft nicht mehr zur Wirkung, Entfaltung kommen kann, weil wir ein Urteil über Gottes Beurteilung treffen und fällen. Das ist nicht richtig. Aber ich weiß schon, stillhalten ist nicht leicht. Aber in der Stille offenbart sich Gott, im Stillehalten. Engel sind Gottes Boten und sie stehen auch uns zur Seite, wenn wir in Nöten und Gefahren sind. Hebräer Kapitel 1, Vers 14 sagt, rhetorische Frage, einfache Antwort, sind sie nicht alle dienstbare Geister ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heil erben sollen? Ja, das sind sie, dienstbare Geister. Wir sahen, Jesus bewährt sich als Gottes Sohn. Das war wichtig. Das war nicht irgendeine unnötige Shownummer. Das war notwendig. Der Beweis ist erbracht, Jesus ist wirklich vollkommen. Daran zweifeln viele Theologen heute, die 5 Jahre und länger studiert haben. Man muss die Bibel studieren, nicht die Theologie. Die ist ja manchmal weg von der Bibel. Jesus lebt gottgefällig, getauft von Johannes, begleitet vom Geist, geliebt vom Vater. Jesus besteht die Prüfung, getrieben vom Geist, versucht von Satan, bedient von Engeln. Also, Jesus ist Gottes Sohn, das hat er gezeigt und bewiesen. Wer sind wir? Bist du schon ein Kind Gottes? Als Kinder Gottes können wir uns gewiss bewähren und Früchte bringen zu unserer Zeit. Denn wir sind nicht unserem Ruf gefolgt, sondern dem Willen und Ruf Gottes. Gehörst du Jesus, dann höre auf ihn und folge ihm mutig nach. Gehörst du Jesus noch nicht, dann kehre um, tu Buße und glaube an das Evangelium, wie es Jesus selbst dann in den Versen danach ja sagt. Vertraue Jesus ganz und gar. Wir kommen wohl nicht wie John Bunyan ins Gefängnis, vielleicht nicht in diesem Jahr. In den nächsten Jahren wissen wir auch nicht, was passiert in unserem Land. Aber gewiss, wir kommen in vielerlei Bedrängnisse. Darin wünsche ich uns die Bewährung als Kinder Gottes. Liebe Geschwister, ich wünsche uns Gottes Segen und schließe mit dem Wort aus 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Und das haben wir vorhin schon mal gehört. Wiederholung tut gut. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Das ist uns zugesagt und das wünsche ich uns allen. Amen. Darf ich noch mit uns beten und wollen wir uns dazu erheben, bitte? Würdig ist das Lamm, so lesen wir die Offenbarung und wissen, dass das die Zukunft ist, dass dir, Herr Jesus Christus, als das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde, Ehre gebührt in Ewigkeit. Herr, wir dürfen uns vor dir beugen und wollen uns nie vor Menschen und Meinungen beugen, aber gerne dich ehren und dir Lob und Dank sagen, dass du gekommen bist als Sohn Gottes, dass du dem Vater vollkommen gehorsam warst und dass das auch unsere Erlösung ermöglichte. Danke dafür und hilf uns, hilf mir, dass wir weiterhin treu in den Fußtapfen gehen, die du uns hinterlassen hast. Und Herr, vergib mir und uns, wo wir so oft uns selbst so wichtig nehmen, dass wir dich als das Licht, als die Sonne unseres Lebens verdunkeln. Danke, Herr, für meine Geschwister hier. Danke für diese Gemeinde, die du baust. Und bewahre du sie weiterhin und wirke du alles, was dir wohlgefällig ist, zu deiner Ehre. Amen.